Willkommen in der Sendereihe Philosophische Brocken. Mein Name ist Hakan Gürses, ich bin Lehrbeauftragter am Institut für Philosophie der Universität Wien. Die Sendung heute trägt den Titel Open Access in Philosophie. Ich werde zu diesem Thema mit Herbert Rachowitz ein Gespräch führen. Hallo, Herbert.
Hallo.
Herbert Rachowitz ist Professor am Institut für Philosophie der Universität Wien. Seine Arbeit umfasst Gebiete wie Sprachphilosophie und Phänomenologie, ebenso wie die Philosophie der Medien. Er ist ein Pionier der, könnte man sagen, Internetphilosophie und Open Source Philosophie. Weitere Informationen über Herbert Rachowitz und von ihm, auch Texte etc., können Sie finden auf http://rachowitz.philo.at. Sein neuestes Buch, Platons ungleiche Erben, Bildung und Datenbanken, wird im April dieses Jahres im Löcker Verlag erscheinen. Er ist zudem, in unserem Zusammenhang ist es auch besonders wichtig zu erwähnen, er ist Initiator und ich glaube immer noch Administrator auch dieses Open Archiv, Open Archive Projektes Sammelpunkt,
Ja.
elektronisch archivierte Theorie. Ich gebe auch dazu die URL. HTTP, Sammelpunkt, also Punkt dort in dem Fall, Sammelpunkt dort, philo.at. Ich hätte diese Sendung auch Philosophie des Open Access nennen können. Das wäre allerdings zu einseitig. Die Verbindungen und Querverbindungen zwischen Philosophie und Open Access sind vielseitig, dass eine solche Genitivbildung, Philosophie des Open Access, wahrscheinlich zur Beschreibung des Open Access zu kurz kommen würde, obwohl wir diesen starken Philosophiebezug hier natürlich haben in der Sendung. Daher habe ich mich eher für dieses Neutrale, sozusagen fast nebeneinander der beiden Begriffe entschieden und dann gemeint, Open Access in Philosophie ist immer noch besser als Open Access und Philosophie, das wäre zu unverbindlich. Open Access betrifft den freien Zugang vor allem zum wissenschaftlichen Wissen, so zumindest die anfängliche Verwendung des Begriffs, des Wortes ab den 90er Jahren, 1990er Jahren, sehr stark Anfang der 2000er Jahre. Es geht also um wissenschaftstheoretisch-philosophische Grundlagen des Open Access-Prinzips ebenso wie umgekehrt um die Auswirkungen von Open Access auf Philosophie und Wissenschaftstheorie. Also das ist zumindest das, was ich heute thematisch abstecken will in diesem Gespräch. Ich habe mir erlaubt, vier Themenbereiche für unser Gespräch zu fixieren. Zunächst wäre es wahrscheinlich angebracht, über den Begriff Open Access zu reden, über dieses Prinzip, über dieses Paradigma könnte man sagen, über die Konzepte, die damit verbunden sind und auch über die Modelle vielleicht, wenn wir dazu kommen. Wir werden dann auf philosophische Überlegungen zu sprechen kommen, die Herbert Rachowitz in den letzten Jahren in seinen Texten, Vorträgen, Lehrveranstaltungen veröffentlicht hat. Open Access wird nicht selten, gemeinhin, also in der, sagen wir, Öffentlichkeit, nicht selten als ein bloß ökonomisches Konzept rezipiert, das heißt Wissen kostenlos beziehen, also Gratiswissen sozusagen. Das betrifft ein wenig vielleicht auch die Idee von Open Source, könnte man sagen. Man hat Open Source auch lange Zeit als nur sozusagen alles, was gratis ist, Open Source verstanden. Dabei ist natürlich die Idee eine etwas komplexere. Es geht vor allem um die auch Offenlegung von Quellen, von dem Produktionsprozess des Wissens etc. Hier ist ein Stichwort besonders wichtig, nämlich Peer-Review-Verfahren als Auswahlprozess wissenschaftlicher Veröffentlichungen in den sogenannten referierten Journals, also in diesen Fachzeitschriften. Darüber werden wir also als dritten Punkt reden, Peer-Review. Und Open Access sozusagen. Schließlich werde ich Herbert Rachowitz nach seiner Einschätzung fragen, welche Veränderungen in sozusagen diese Open Access Policy, wie es genannt wird, im Bereich der Philosophie nach sich ziehen könnte, würde. Lieber Herbert Rachowitz, reden wir jetzt ein wenig über den Begriff, über das Paradigma Open Access, damit es klar wird, worum es hier geht.
Wie ich das so zugehört habe, ist mir deutlich geworden, dass das Wort Open natürlich zunächst mal sehr billig ist und an alle möglichen anderen Substantive angehängt werden kann. Und dass, wenn man nicht ein wenig Ahnung von der Geschichte hat, die dazu führt, dass da Open dazu gehört, man meinen kann, dass das eine ziemlich aussagenlose Floskel ist. Und vor allem im Zusammenhang damit, wie du gesagt hast, offener Zugang in der Wissenschaften. Wenn das jemand unbefangener hört, dann kann er sich denken, und wie bitte? Die Wissenschaft ist seit tausenden Jahren dadurch gekennzeichnet, dass man einen offenen Zugang hat. Ich muss nur in die Bibliothek gehen, das kostet vielleicht einen Ausweis, und dann hole ich mir ein Buch und dann setze ich mich dorthin und lese das. Dann kann ich es fotokopieren. Wissenschaft beruht geradezu darauf, dass diese Dinge frei zugänglich sind, im Unterschied zu anderen Produkten, die zugangsbeschränkt sind, für die man zahlen muss. Was also soll das hier mit Open? Und die kleine Bemerkung im Hinblick auf Geschichte, die an der Stelle sinnvoll ist, ist die, dass dieser Begriff gezielt gesetzt ist, im Gegensatz zu closed natürlich, und das heißt auch zu Bemühungen, Ansätzen, den Zugang zu wissenschaftlichen Materialien, den Zugang zu Denkinhalten firmenspezifisch zu formatieren und einzuschränken. Das wiederum ist eine Entwicklung, die nur möglich geworden ist durch die modernen digitalen Software-Techniken, die dazu geführt haben, und das ist eine hochinteressante doppelte Aussicht und doppelte Spannung, dass auf der einen Seite die Zugänglichkeit und Verbreitbarkeit von Inhalten massivst gestiegen ist, zweitens aber auch die Möglichkeit massiv gestiegen ist, diese Zugänglichkeit in Firmenbesitz überzuführen, indem man das sogenannte proprietäre Verfahren anwendet. Was dazu in den Sinn kommt, ist das sogenannte Digital Rights Management oder aber andere sagen Digital Restrictions Management, das dazu führt, dass diese Dinge, die ganz frei, viel freier als früher zugänglich waren, viel eingeschränkter als früher gehandhabt werden können. Und in dem Zusammenhang steht nun Open für Politik und Gedanken in Richtung einer freien Verfügbarkeit, einer neu konzipierten freien Verfügbarkeit solcher Inhalte.
Es wird oft angegeben, in der sozusagen noch relativ jungen Geschichtsschreibung von Open Access, dass die sogenannte Zeitschriftenkrise eine sehr wichtige Rolle gespielt habe und auch dazu geführt habe, dass einige öffentliche Stellen, die sowohl sozusagen wissenschaftliche Forschung fördern, als auch überhaupt Wissenschaft als solche fördern, irgendwann mal gemeint haben, naja, so geht das nicht, dass wir sozusagen durch öffentliche Hand die Produktion vom Wissen oder vom wissenschaftlichen Wissen finanzieren, und das wird dann in Form von Ergebnissen sozusagen von Zeitschriften übernommen, und wir müssen das dann zurückkaufen, beziehungsweise die Öffentlichkeit muss das zurückkaufen. Magst du ein bisschen auf diese Geschichte, auf so diese ganzen Stationen, sagen wir, wie zum Beispiel die Berliner Erklärung oder all diese Dinge, kurz eingehen?
Zu Zeitschriften vielleicht zwei Punkte einleitend mal. Das eine, sie eignen sich ziemlich gut zur Illustration von einem Punkt, den ich gerade gemacht habe, nämlich dass auf der einen Seite die Online-Verfügbarkeit von Zeitschrifteninhalten eine Leichtigkeit und eine Zugänglichkeit, Verbreitbarkeit solcher Inhalte hervorgebracht hat, die es vorher nie gegeben hat. Wenn es eine Zeitschrift gibt in einer zentralen Bibliothek eines Landes, müssen die Leute in diese zentrale Bibliothek fahren, um sie dort einzusehen. Wenn sie am Internet vorhanden ist, können sie auch hinter Tupfing das einfach abrufen. Das ist also die Chance. Auf der anderen Seite, da nähere ich mich jetzt dem zweiten Punkt, ist es auch so, dass man früher, wenn man in dieser Bibliothek einen Band, einen Jahresband dieser Zeitschrift oder mehrere Jahresbände der Zeitschrift gehabt hat, die man gekauft hat, die hat man für immer gehabt, auch wenn das Geld ausgegangen ist, auch wenn die Zeitschrift mittlerweile zu teuer geworden ist oder sowas, hat man die Zugänge zu den entsprechenden alten Jahrgängen gehabt. Und das ist nun zum Beispiel ein Fall, in dem die neuen Möglichkeiten gleichzeitig die neuen Gefahren sind, weil ein Abonnement für einen Webzugriff an eine Zeitschriftendatenbank, wenn es gekündigt wird, bedeutet, dass du auch die alten Zeitschriften nicht mehr ansehen kannst, für die du in Wirklichkeit damals gezahlt hast, dass du sie ansehen kannst. Das ist also eine dieser Spannungen, die ganz einfach in der Technik drinnen liegt. Zusätzlich zu diesen technischen Schwierigkeiten oder Herausforderungen gab es also aber, und da ist das, was du ansprichst, die Zeitschriftenkrise, eine Entwicklung, die zunächst einmal auf Folgendes hinweist, dass es die Wissenschaft gar nicht gibt, dass es viele, viele unterschiedliche Wissenschaftstraditionen gibt, die unter unterschiedlichen Finanzconstraints stehen und eine unterschiedliche direkte Nutzanwendung und Nutzbarkeit haben. Wenn wir Open Access in der Philosophie sagen, dann sind wir in einem Bereich, wo das mit den Zeitschriften nicht so dramatisch ist, wo die schon alle irgendwie zu bezahlen sind und auch nicht so viel sind und vor allem auch nicht so notwendig sind für den direkten Einstieg in die Forschung. Es ist aber ein Faktum, dass in der Biotechnologie, dass in der Informatik und in der Pharmazeutik natürlich Zeitschriften, Publikationen direkte, sofortige finanzielle Auswirkungen haben und darum auch dazu führen, dass diese Zeitschriften gekauft werden müssen und sich auch Monopolisierer gefunden haben, die diese sehr, sehr wertvollen Beiträge gesammelt haben und in ein Regime von Zeitschriften eingebunden haben, das mittlerweile so ist, dass man gar keine einzelnen Zeitschriften mehr abonnieren kann, sondern man muss Blockabonnements abonnieren für eine ganze Cluster von Zeitschriften. Ja. Und da das Monopolanbieter sind, sind die Leute mit den Preisen dann ziemlich hochgegangen. Ja. Also Elsevier ist ein berühmt-berüchtigter Fall. Und das hat dann dazu geführt, dass das ganze allgemeine Thema der Zugänglichkeit von Informationen über Zeitschriften sehr, sehr aktuell geworden ist, weil es manche Leute akut betrifft und damit auch Fragen gestellt worden sind, die in der Philosophie behandelt werden können, obwohl sie in der Philosophie so akut im Moment nicht anstehen.
Also Elsevier hast du erwähnt, ich habe irgendwo gelesen, die haben in einem Jahr über 6 Milliarden Dollar, glaube ich, Umsatz gemacht. Ja. Und das ist, ja, so, glaube ich, 2/3 oder so des gesamten deutschen Umsatzes im Buchhandel. Also das ein sozusagen Verlag. Und es sind tatsächlich eine Handvoll Zeitschriften. Das erschwert die Sache auch. Ja, also es gab dann diese Erklärung, es gab diese Budapester Initiative und dann gab es diese Berliner Erklärung 2003, die später dann auch vom FWF
in ja, Österreich das habe ich verpasst jetzt zu sagen, ja. Also da sollte ich noch eine Linie ziehen. Vor der Open Access Bewegung gab es zumindest zwei wichtige Vorbereitungsstationen. Das eine ist Richard Stallman, die Free Software Foundation und die GNU-Lizenz, in der das erste Mal ganz manifest angesprochen und ratifiziert worden ist, dass in diesem Fall der Quellcode für Programme frei zur Verfügung gestellt wird für andere Verwendungen. Und dann gab es intern, das ist sozusagen ein kleiner Hickhack in der Fangemeinde selber, einen Hickhack zwischen Stallman und Raymond. Und Raymond hat Open Source statt Free Source geprägt. Das hat schon was damit zu tun, dass er einen Terminus finden wollte, der die Möglichkeit der Integration von auch Geschäftsmodellen mit einbezieht, was Stallman ganz abgelehnt hat und von der Free Software, Open Source Bewegung abgeleitet dann in den größeren Bereich der Wissenschaft und der Kultur, Open Culture und Open Access an wissenschaftlichen Inhalten ist also die Sache, über die wir jetzt reden. Und hierfür hat es eine Reihe von entsprechend publikumswirksamen Pronouncements gegeben. Die Budapester Open Access Initiative, die dadurch zustande kam, dass Stephen Harnett, der in Bristol in England arbeitet, oder jetzt nicht mehr, er hat in Bristol gearbeitet, er arbeitet jetzt in Southampton, glaube ich, der ist aber Ungar und hat in Budapest eine solche Convention einberufen, und diese ist gerade 8 Jahre alt. Mhm. Also wir reden von einem noch nicht mal Teenager-Phänomen. Und in Folge der Budapester Erklärung dann die Berliner Erklärung, die ist jetzt 5 Jahre alt oder sowas ähnliches. Und die haben das ratifiziert, worüber wir hier sprechen.
Ja, danke. Danke für diesen historischen Abriss schnell. Ich meine, es gibt natürlich auch Gegenappelle. Es wurde berühmt, vor allem in Deutschland, dieser sogenannte Heidelberger Appell von einem Literaturwissenschaftler namens Roland Reuss in die Wege geleitet. Das haben sehr viele Autoren, Autorinnen, Schriftstellerinnen und Verlagsbesitzerinnen etc. unterschrieben, ohne wahrscheinlich genau zu wissen, was sie da tun, weil das richtet sich nicht nur gegen Google, wie es so angegeben wurde, gegen die Digitalisierung sozusagen der Buchbestände in Europa, sondern vor allem auch gegen diese Open Access Idee, aus welchem Grund auch immer. Ich weiß nicht, was diesen Menschen dazu verleitet hat. Auf jeden Fall wurde das im letzten Jahr in Deutschland vor allem sehr, sehr stark diskutiert.
Da würde ich gern was dazu sagen, ja, weil das in einer Weise ausgesprochen schlüssig und wichtig ist, aber auch an einer massiven begrifflichen Unterbelichtung leidet. Das Erste, was man sagen muss in all diesen Dingen, ist, dass die Situation, die wir im Moment im Zusammenhang mit Produktivität und Copyright haben, eine gänzlich unübersichtliche und eine hochgradig auch vom Piratenwesen gezeichnete Situation ist. Und das Stichwort, das an der Stelle zu nennen ist, ist Sharehosting oder One-Click-Web-Hosting. Das läuft unter solchen Titeln wie Rapid-Share, Mega-Upload, Deposit-Files. Das ist eine Sache, die es jetzt seit einigen Jahren gibt und die für viele schon ganz vertraut ist, für andere noch gar nicht, die staunen noch immer dazu. In Wirklichkeit heißt das, ich habe einen Webbrowser, ich wähle eine Adresse, ich klicke auf ein File, das ich auf meiner Festplatte habe. Ich lade dieses File auf einen Sharehoster-Webspace und kriege eine URL. Und diese URL kann ich allen meinen Freunden mitteilen, dort ist jetzt mein File. Sei das ein Buch, sei das ein Musikstück, sei das ein Video. Und das klingt nochmal relativ harmlos, ist es aber nicht. Denn das, was darüber gelegt worden ist in den letzten Jahren, ist ein ausgeklügeltes System von Darstellung solcher privat abgeloadeter Files, die für den Rest der Welt dann zugänglich sind, also nicht für die Freundinnen und Freunde, sondern für alle. Und ich kriege 5 Bände der Heidegger Gesamtausgabe direkt von Viktoria Klostermann einfach über einen Klick, den ich dort habe. Da gibt es bestimmte technische Raffinessen. Und das ist in einer Weise natürlich eklatant gegen alle Regeln. Die Schwierigkeit ist, die Regeln selber sind ziemlich im Aufruhr und im Durcheinander, und dabei ist das juridische System, mit dem wir uns behelfen, immer mindestens 5 bis 8 Jahre hinten nach. Und das führt dazu, dass so ein allgemeines Klima entsteht von, da ist doch alles erlaubt, da ist doch alles möglich, da nehmen sie uns alles weg, da gibt es keine juridischen Constraints. Das ist in einem gewissen Sinn richtig, trifft aber, und das ist jetzt meine wichtige begriffliche Unterscheidung, trifft für Open Access schlicht und einfach überhaupt nicht zu, weil das, was in Open Access versucht wird, ist genau und nachvollziehbar auf der Ebene von gesetzlichen Regelungen, von Einverständniserklärungen der Verlage, Einverständniserklärungen der Autoren und ist quasi transparent und auf der Basis des bisherigen Verständnisses auch von sowas wie kognitiven Leistungen.
Mhm. Okay. Machen wir eine kurze Musikpause. Wir hören Monochrom. Das ist ein, würde sagen, Künstlerinnen-Künstler-Kollektiv und auch überhaupt ein Kulturkollektiv, bei dem auch unser Mitarbeiter und auch sozusagen Mitglied dieser Redaktion hier, Günter Friesinger, mitmacht. Und wir hören die Stücke eben von dieser CD Carefully Selected Moments.
10.000 kopierte CDs vernichten eine Nachwuchsband. Fangen wir an.
Repariert, was euch kaputt macht! Schießt doch Sloterdijk! Wir zwingen den deutschen Hip-Hop in die Knie! Oh. Auf Flexibilität beharren! Veränderungsfähigkeit bewahren! Dienstleistung statt Depression! Mehr Geld fürs Internet! Wir sind das Bauvolk des neuen Subjekts. Hoch die internationale Konnektivität. Politik ist scalable. Zukunft ernten, nachhaltig sehen. Kinder müssen expressen. Giro statt Ghetto. Wir brauchen keine Schüler. Zigaretten und wir wissen, gleich fällt der letzte Schuss. Etwas an seinem Körper ist deformiert sein, ist zu viel menschlich. Verheinet der Grau in die Koalition. 100 aufgereifte, gedrängte Schreibmaschinen gegen das Vergessen.
Dark Waver, 16-jährige wir kommen, um euch zu holen.
Wir haben ihn aus Wien. Macht für Heinz aus Wien. Macht für John Lennon Birk. Eine Macht für aus einer Mücke einen Elefanten macht. Eine Macht für die normative Kraft des Faktors. Eine Macht für Massenmedien, die die Würde des Menschen zum Fußabstreifer degradieren. Keine Macht für den Psychiater von Brian Wilson. Keine Macht für Leute, die Pauschalreisen buchen und sich hinterher beschweren. Keine Macht für den Muff von 1000 Jahren. Keine Macht für SMS-Scheidungen. Keine Macht für Kinderpornografie, es sei denn, sie.
Philosophische Brocken, unser Thema ist Open Access in Philosophie. Herbert Rauchowitz, ich stelle dir vielleicht so ein bisschen eine naive Frage. Du hast ja selbst auch ein bisschen von der relativ breiten, sagen wir vom breiten semantischen Raster des Begriffs Open Access gesprochen. Und auch vielleicht funktionalen, könnte man sagen. Was ist für dich das Herzstück von Open Access Prinzip?
Das ist eine überraschende, wenn auch vielleicht naive Frage. Ich würde sagen, das Herzstück aus meiner Betrachtungsweise ist das Folgende. Und das ist eine philosophische Erfahrung, die da jetzt reingeht, dass man als jemand, der in dieser Disziplin tätig ist, sich in der Regel überhaupt keine Gedanken darüber macht, wie die ökonomischen und verbreitungslogistischen Fragen gelöst werden, die sich mit dem verbinden, was man selber tut. Man setzt sich an den Schreibtisch und denkt und schreibt nieder und schickt das irgendwo hin. Das ist eine wirklich Low-Level-Angelegenheit, Technologie. Das ganze Gewicht liegt nicht an Maschinen, nicht an direkten Erfolg oder so, sondern an der Kompaktheit von Ideen. Und Ideen brauchen nicht sehr viel Raum, können unterschiedlich diffundieren. Es ist keine Frage in der Regel in der Philosophie, wie ich sie kenne, wie das paketiert und verteilt wird. Und das Herzstück von Open Access ist jetzt für mich, dass ich drauf komme, es ist doch eine Frage. Es kann eine Frage sein und man kann was Positives machen in der Frage. Mhm. Denn die andere Seite dieser Gedankenverlorenheit, wenn ich das so sagen kann, ist die, dass es zu dieser Gedankenverlorenheit immer natürlich auch eine Industrie gibt, die die so verlorenen Gedanken aufnimmt, in entsprechende Verträge sozusagen formuliert und ein wenig Geld davon verdient. Das ist in der Philosophie nicht wirklich herzbewegend. Und man freut sich, dass es das gibt und es ist nicht aufgefallen die letzten 100 Jahre. Es gibt renommierte, weniger renommierte Verlage. Das hat man als Assist, hat man das zur Kenntnis genommen. Es war quasi eine Symbiose dieser an Autoren, auch an den geistigen Inhalten interessierten Vermittler, Verlagshäuser und denen, die den produziert haben, den Inhalt. Das ist aber durch die allgemeinen Änderungen im Umfeld und in der Technologie etwas anders geworden und kann jetzt selbst zum Thema werden und muss, finde ich, auch zum Thema werden. Und in diesem Thema ist eben die Idee der zur Verfügungstellung von Gedanken plötzlich etwas extra Wichtiges und extra Interessantes, wo es vorher nur eher eine Selbstverständlichkeit war.
Ich meine, ich teile eigentlich deine Schilderung des akademischen, philosophischen Diskurses, der schon seit längerem tatsächlich eine, sagen wir, etwas wiederkäuende, sage ich, ganz, ganz salopp, Richtung eingenommen hat. Aber es gibt auch die gegenläufige Bewegung. Es gibt die, wenn man so will, übersteigerte Ethik, wenn man das so will. Also es gibt so die Form von lebensratgebenden Büchern etc., für die sich die Philosophen, Philosophinnen auch gerne zur Verfügung stellen, die billig zu kaufen sind auch. Was für einen Platz nimmt der Open Access ein? Weil letztendlich ist es so, dass hier auch ein gewisses Prinzip, eine bestimmte Form von Gesellschaftsauffassung letztendlich auch dahinter liegt.
Eine Norm, ich bin an dieser Stelle nicht wirklich noch orientiert, sondern schau mal eher zu. Und gerade weil du jetzt Lebenspraxis sagst, kann ich das ein wenig ausformulieren, weil ich es gerade experimentell ein wenig unter dem Blick habe. Es gibt ein Interesse von mir, mich mit Neoplatonismus zu beschäftigen. Das wäre eine längere Geschichte jetzt. Plotin, wie steht die Seele zur Welt? Wie habe ich Kontakt zum Urprinzip des Seins? Wie ist der Kosmos geordnet, sodass Mensch, Tier und Geist in ihm seine Ordnung finden und so? Das ist sozusagen Platonismus, ist in einer Hinsicht ein Teil der völlig sagen wir mal traditionsgeheiligten und auch weit, weit abliegenden Philosophiegeschichte. Die Themen dort aber Und das ist der Punkt, wo es mich interessiert. Die Themen sind Welt- und Lebenshilfethemen, auch. Bewusst leben, positiv leben, sei eins mit dem Thrill, mit den Vibrations, wie auch immer. Das ist mir relativ deutlich geworden. Geht ins Esoterische hinüber. Es gibt so Mischformen. Mhm. Und nun habe ich bei den genannten Sharehostern und in dem ganzen Internetangebot mal begonnen, mir anzusehen, wie das denn aussieht. Und da gibt's nun einerseits illegal, aber nicht besonders schmerzhaft, Plotin-Monografien, die man freikriegt. Nicht wenige, überraschenderweise, nicht wenige Plotin-Arbeiten sind am Netz leichter verfügbar. Und dann gibt es gleichzeitig aber eine unergründliche, also eine wirklich große Masse von Lebenshilfebüchern. Mhm. Und da gibt es den entscheidenden Unterschied, weil diese Lebenshilfebücher, die sind natürlich geschrieben damit, dass sie verkauft werden, ja, um Geld. Mhm. Und die finden sich jetzt dort, weil es auch in E-Book-Format gibt. Und an der Stelle wird wirklich etwas zerstört an Geschäftsmodell, während sich auf der Stelle der Plotin-Spezialforschung nicht wirklich irgendeine Zerstörung stattfindet, sondern da kann man nur sagen, gut für Plotin und gut für alles, was da ist, dass mehr Leute wissen davon, dass es ihn gibt. Und meine Ratlosigkeit hängt nun genau damit zusammen, dass die versonnene Philosophiestube, die also vielleicht etwas über Plotin produziert und die niemals vor die Frage gestellt worden ist, was ist das jetzt für ein Geschäftsverfahren, das du haben willst, dass sich die da plötzlich findet, kontrastiert und eingebunden in eine ganze Reihe von anderen, zum Teil illegalen Aktivitäten, die in genau gesprochen in einem anderen Maßstab, in einem anderen Rahmen bewertet werden müssen.
Mhm, mhm. Ich gehe vielleicht auf eine andere Art und Weise dann darauf ein, was du in einem Vortrag aus dem Jahr 2008 im Rahmen der Tagung Emergenzen 7 schilderst. Du gehst ähnlich, glaube ich, dem, was du gesagt hast, ist auch so eine Art, man könnte sagen, Online-Praxis, aber nicht nur Online-Praxis, nämlich das Phänomen Remix ein und sagst dann, also gehst von dort dann über sokratische Dialoge zu der Frage, wir können das jetzt wahrscheinlich aus Zeitgründen nicht im Detail schildern, aber zu der Frage, wie sieht es eigentlich mit den heutigen Demokratien aus, bezüglich der Entscheidungsprozesse, politischer Entscheidungsprozesse, aber durchaus auch der Wissensproduktion. Du machst eine Unterscheidung zwischen dem Expertenwissen, könnte man sagen, und auch der Funktion natürlich von Expertinnen und Experten, die du ein wenig mit Sophisten gleichsetzt. Du nennst sie in deinem Vortrag einmal sogar Spin-Doktoren, also die würden sozusagen den Spin-Doktoren entsprechen. Und denen stellst du die Philosophen entgegen, die auch sozusagen in der sowieso auch der überliefernden Stimme von Platon, sowieso die, ich meine, bei dir ist das nicht so gut, schlecht, nicht diese Trennung, aber sozusagen dort die Guten sind, die vorhaben, nicht nur das Expertenwissen sozusagen zu evaluieren, in Frage zu stellen, sondern auch entsprechend vielleicht der Open Access Idee alle zu Expertinnen und Experten machen wollen. Sehen wir mal ab von der Frage, was für die griechische Demokratie alle bedeutet hat. Das war tatsächlich eine sehr kleine Gruppe, heute ist es anders. Darauf gehst du dann wiederum in deiner Vorlesung zur Open Source Philosophie ein. Meine Frage ist, was du sprichst eben Gefahren und Chancen des Open Access genau in diesem Zusammenhang auf und mich würde interessieren, wo du jetzt stehst, wie du diese Gefahren und Chancen siehst, vielleicht ganz kurz.
Ich bin dir sehr dankbar für die Frage und kann vielleicht ein bisschen was zur Klärung beitragen. Also professionell als Philosoph ausgebildet kann man nicht vorbeikommen daran, dass einem eingetrichtert wird von allem Anfang, Philosophie kümmert sich um die Wahrheit und nicht um das Geld, und zwar im Gegensatz zu anderen Leuten, die mit Gedanken Geld verdienen wollen. Das ist die Linie, die der Platon gezogen hat, mit Hilfe der sokratischen Dialoge, und das ist einmal ein Given, das ist ein Faktum. Das berichte ich jetzt nur hier nochmal. Zweiter Schritt, in der gegenwärtigen Situation, und das passt jetzt genau mit meiner Plotin- und Lifestyle-Geschichte zusammen, in der gegenwärtigen Situation sind wir konfrontiert mit einem großen Angebot von Initiativen, Kursen, Psycho- und Polito-Initiativen, die eine Aufgabe verfolgen, die ähnlich ist der Philosophie, nämlich sie wollen dich dazu führen, dass du ein erfülltes Leben hast, sie wollen Erfolg, sie wollen dich zum Guten führen, sie wollen dich in Einklang mit der Welt bringen, also die Aufgabestellung ist ähnlich, und die aber jetzt sagen, wir haben da ein Rezept und für das musst du zahlen. Mhm. Das erregt jetzt erstens in meiner philosophischen Implementierung eine automatische, fast eine konditionierte Reflexhaltung, zu sagen, aber in der Philosophie habe ich immer gesagt, das ist etwas, was alle Menschen angeht und was nicht am Geld hängen sollte. Zweitens aber, und das ist jetzt der wichtige Punkt, zweitens aber ist nicht zu übersehen, dass die Philosophen und Philosophinnen aus dieser Ausrichtung auf die Wahrheit etwas esoterisch, großartig Elitistisches gemacht haben, was dazu führt, dass in der Philosophie jetzt mit hohen Schlagworten operiert wird, mit Idealismen und Prinzipien, die zwar nichts kosten, aber die auch in einer gewissen Weise nichts wert sind, und weil sie in der Weise nichts wert sind, werden sie hinaufgehievt auf den nächsten Punkt, dann sind sie sozusagen sublimiert, besonders wert, besonders viel wert, und erfüllen eine nicht materialistische Über-Ich-Funktion. Das finde ich nun in diesem Zusammenhang genauso interessant und genauso problematisch wie das Geldnehmen dafür. Und mein Interesse an Open Access hängt damit zusammen, dass Open Access eine Form ist, das wieder runterzuholen, diese Wahrheitssuche runterzuholen auf einen Stand, in dem es viel mehr zu tun hat mit Kooperation von Menschen als mit der Aussicht auf ein hohes Ideal.
Ja, zumal, ich meine, weil du auch diese Dialoge analog verwendest, eher, also als Bilder sozusagen auch zum Vergleichen mit den heutigen Strukturen in der Demokratie, auch sozusagen in der Wissenszirkulation etc., fällt mir ein Beispiel ein, Google. Weil sozusagen das gute Beispiel ist Wikipedia, dass die sogenannten Laien mitmachen, obwohl sie keine Expertinnen und Experten sind, evaluieren sie das Wissen gewissermaßen. Und es ist dann, können wir sagen, das kollektive Wissen, das wir dort finden, deswegen nicht weniger wissenschaftlich. Auch dieses Beispiel gibst du in deinem Vortrag. Google ist vielleicht genau das Gegenbeispiel. Google verdient kein Geld, sozusagen von den Userinnen und Usern, die nur sozusagen als Laien lesen, sich erkundigen wollen, Wissen sich aneignen wollen, aber durch andere, weil ich meine, auch Sokrates musste von etwas leben, auch Platon musste von etwas leben, ähnlich, die leben von etwas, haben auch diese Herren Ideale, nicht schlecht sein, nicht böse sein, aber letztendlich geht es um eine andere Frage, die vielleicht weder die Herren Ideale direkt betrifft, noch das Geld direkt betrifft. Vielleicht sind wir bei der Frage der Macht angelangt.
Also Google sehe ich ein wenig anders als du, glaube ich, weil was Google macht, ist soziale Prozesse abschöpfen. Der Algorithmus, und das ist eigentlich die Genialität davon, der Algorithmus, mit dem sie operieren, tut ja nichts anderes als offensichtlich machen, was Menschen, die mit diesen Inhalten umgehen, de facto tun. Das heißt, es wird nur eine Oberfläche bereitgestellt, wo du siehst, welche inhaltlichen Angebote die meisten Leute zu einem bestimmten Terminus oder sowas verwenden.
Was auch Sokrates das heißt, tut sozusagen, nicht?
Richtig. Und die, sagen wir mal, wenn du willst, problematische, aber ich finde es nicht so problematische, Drehung von Google ist jetzt zu sagen, ich zeige euch aufgrund meiner Datenbank, was ihr alle zusammen an Schwerpunktsetzungen habt. Das eine, was ich davon haben will, ist, ich tue dazu bestimmte kleine Ads, also die Ad-Clicks. Ich tue dazu zusätzlich Verweise, die aber klar getrennt sind von dem anderen. Das heißt, ich biete euch an, dass ihr seht, was ihr selber macht und möchte dabei und möchte dazu auch ein bisschen eine Werbefläche für Leute, die dann dafür zahlen. Also das scheint mir doch ein Deal zu sein. Mhm. Es ist ein Deal, ja, ja. Aber es ist kein Deal jetzt im schlechten Sinn. Ich würde sagen, es unterwandert gerade diese schlimme oder harte Disjunktion zwischen, wenn es wahr ist, darf es nichts kosten und andererseits, wenn es nichts kostet, ist es nichts wert.
Genau, also das ist auch der Punkt, worauf ich hinaus wollte. Ich habe mich auch vielleicht nicht sehr gut ausgedrückt mit dem jetzt Bösen quasi. Also Google ist für mich nicht jetzt das böse Beispiel. Es ist vielleicht genau das Beispiel, das der Position von Platon entspricht oder wie auch immer, nämlich hehre Ideale haben für das Wissen, das hier zur Verfügung gestellt wird, zumindest von Nutzerinnen und Nutzern, kein Geld haben wollen, aber ein Machtfaktor zu sein. Also sozusagen über diesen ökonomistischen Blick hinweg gibt es etwas in diesem Dualismus, den du da schilderst, hier Wissen gratis und dort Wissen für Geld, natürlich auch die Machtfrage, die für mich in Google sozusagen schön verkörpert ist.
Ich finde das sehr hilfreich und weiterführend, was du sagst, weil die Vorgangsweise von Sokrates, die darin besteht, dass er am Marktplatz so etwas fragt wie, was ist Tapferkeit, könnte man ja wirklich parallelisieren, das ist deine Idee, mit ich gebe den Suchbegriff Tapferkeit bei Google ein. Und das ist deswegen so praktisch und sozusagen so überzeugend als Vision, weil man auf Seiten von Sokrates genauso wie von Seiten von Google natürlich allen möglichen Blödsinn kriegt im Zusammenhang mit Tapferkeit. Also die Sicht von Sokrates als Antwort auf seine Frage kriegt er nicht das Richtige, sondern alle möglichen Leute sagen alles Mögliche, was Tapferkeit ist. Genauso wie du als Suchwort bei Tapferkeit bei Google alles Mögliche kriegst. Ja. Das ist jetzt noch einmal das ist der erste sozusagen. Schritt. Und die Besonderheit der Philosophie, da lässt sich wirklich schön anknüpfen, die Besonderheit der Philosophie, die bei Sokrates begonnen hat und Platon dann durchgepusht hat, ist, dass man aber jetzt sagen will, aber ich möchte nicht irgendwas über Tapferkeit wissen, ich möchte wissen, was ist Tapferkeit. Und die Frage ist jetzt, wer ist die Instanz, was ist die Instanz, um diese Frage zu beantworten? Genau. Worden. Und da hat der Platon die Ideenlehre und da geht es ins Elitäre. Und da ist bei Google natürlich nicht so leicht, eine Antwort zu finden. Aber, und da kommt die Wikipedia dazu oder sowas, da gibt es zumindest die Perspektive, ich sage nicht, dass die wirklich schwer belastbar ist, aber in diese Richtung kann man denken, dass die Klärung der Frage, was ist Tapferkeit oder so etwas Ähnliches, daran hängt, dass Menschen in kognitiven Prozessen zusammen kooperativ tätig sind und zumindest zwischen Lösungen produzieren
oder so, ja. Sowas. Ja. Mhm. Okay, machen wir wieder eine Musikpause.
In einem Kontor in Manitoba an einem Schreibpult erster Verdacht. Goldenen Städtlicht vor einem Mikrofisch im 72er Jahr im schönen Mai. Die Medienwistik wird feministisch, Ein Helden-Epos gibt sein Geheimnis preis. Doch die Medien wissen, die riefen nein, oh nein, das Nibelungenlied kann von einer Frau nicht sein. Die wichtigsten Gründe für weibliche Urheberschaft des Nibelungenlieds heißt der Aufsatz von Bertha Lösel Wieland Engelmann, so kontrovers, so kontrovers wie interessant. In einem Kloster, dem schönen Niedernburg, sitzt eine Nonne, sie sucht ein Wort. Das letzte Abendlicht, das fließt wie goldner Wein, da kommt das Wort und stellt sich ein. Es ist ja ganz egal, wer hier wirklich Autor war. Der war ja Autor nicht, er war nur Funktion. Die Frage nach Urheberschaft ist die nach Eigentum, ist die nach Zuschreibung, nicht die nach Glück. Die wichtigsten Gründe für weibliche Urheberschaft des Nibelungenlieds heißt der Aufsatz von Bertha Lösel Wieland Engelmann, so kontrovers.
Philosophische Brocken, Open Access in Philosophie. Hakan Gürses spricht mit Herbert Rachowitz. Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt, über den wir bis jetzt nicht gesprochen haben, von Open Access, ist natürlich auch, glaube ich zumindest, also das ist auch, sagen wir, der Teil oder der Aspekt, der mich ganz besonders interessiert, die Ermöglichung von Alternativen eventuell zu einem Verfahren der, wenn man so will, der Auswahl von wissenschaftlichen Ergebnissen zur Veröffentlichung in den Fachzeitschriften etc. und gleichzeitig auch ein Evaluationsverfahren, könnte man sagen, zumal in der Wissenschaft selbst, in der Wissenschaftsproduktion kaum eigentlich großartige Evaluationsphasen eingeplant sind, wird das alles abgewälzt ein bisschen auf die Publikationstätigkeit. Also das ist sozusagen der Ort, wo auch die Evaluierung stattfindet. Also dieses Verfahren, das ja mehr oder weniger als von allen, als die einzig halbwegs sinnvolle Form der Evaluierung verstanden wird, ist das sogenannte Peer-Review-Verfahren. Ich bin eben der Meinung, dass durch Open Access da vielleicht neuere Modelle, also durch dieses Paradigma, durch dieses Prinzip, neuere Modelle möglich sind. Es ist natürlich schon so, dass die, damit kein Missverständnis entsteht, die meisten Open Access Journals sind referierte Zeitschriften. Also die werden, da gibt es schon Peer-Review-Verfahren. Aber erstens gibt es die Phase sozusagen der Vorproduktion, also Preprints sozusagen. Die werden durchaus in den elektronischen Archiven veröffentlicht, in den Repositorien. Es gibt auch Verfahren wie aber Peer-Monitoring etc. von denen jetzt die Rede ist auch. Das heißt, dass man Auswahl, Evaluierung wissenschaftlichen Wissens durchaus über andere Wege laufen lassen kann. Und wie wir vorhin auch gesprochen haben, durchaus andere als nur Peers, also als andere Expertinnen und Experten heranziehen kann, um Wissen zu evaluieren. Was ist da dein Zugang? Vielleicht können wir dann auch extra über die Philosophie reden, wie das da möglich sein könnte.
eine Erinnerung am Anfang. In den 70er Jahren in der Philosophie im deutschen Bereich hat es Peer Review praktisch nicht gegeben. Was war diese aber andere Situation? Was war die Garantie der Wissenschaft? Das waren die Gurus, die großen Gurus, die haben sich nicht Gurus genannt, aber es waren die Großprofessoren, die entsprechend eine Zeitschrift gegründet haben, sich ein gewisses Redaktionskomitee dafür zugelegt haben. Und es war dann in der Regel so, dass wenn du jemanden gekannt hast von dort oder ein Thema gehabt hast, das dazu gepasst hat, oder jemanden gekannt hast, der jemanden gekannt hat, dann hat er halt mit dem einem der Redakteure gesprochen und dann bist du genommen worden. Damit habe ich meine wissenschaftliche Karriere begonnen und das hat noch so ein bisschen was vom altrömischen Klientelewesen und etwas von Buddy Systems natürlich gehabt und war durchaus korruptionsanfällig, um das mal zu sagen. Auf der anderen Seite hat es auch das Folgende gegeben, dass solche Großprofessoren oder halt hervorgehobene Stellen interessanterweise hin und wieder nicht nur großkopfert waren, sondern auch großmütig und Alternativen zugelassen haben und wahrgenommen haben, die sie interessiert haben, einfach deswegen, weil sie souverän waren. Also dieses Verfahren ist im geisteswissenschaftlichen, kulturwissenschaftlichen deutschen Sprachraum jetzt langsam unter Druck gekommen, und zwar aufgrund dieses Wortes, Stichwortes Peer Review, der in den US-amerikanischen und englischen Bereichen schon viel länger ist und der nun die Schwierigkeit hat, damit habe ich ein bisschen gespielt, die Schwierigkeit, dass das zwar ziemlich fairer umgeht mit den verschiedenen Submissions, aber auch stratifizierender. Also jemand, der irgendwie seinen Kopf rausstreckt oder was ein bisschen anderes schreibt oder nicht so ganz genau nach dem Format geht, der wird abrasiert. Nun ist die Erfahrung, und da komme ich jetzt auf das zu sprechen, was du aus dem digitalen Bereich sagst, die Erfahrung im digitalen Bereich ist schon die, dass Peer Review auch für Umstände, in denen Leute ziemlich unqualifiziert sind, ausgesprochen effektiv sein kann zur Strukturierung von Inhalten als ein Mechanismus, der einigermaßen anonym geht. Also Slashdot ist eine berühmte Seite, die Tausende und Tausende Beiträge hat, die nur dadurch verkraftbar werden, dass die User selber die Wichtigkeit der Beiträge moderieren und auf die Art und Weise kann man sich aussuchen, wie tief hinein man gehen will. Das heißt also jetzt, es gibt gegen das Modell des Großfürstentums Erfahrungen des Peer Reviews als faire, neutrale, aber gleichmacherische Situation. Und dann gibt es im Open Access Bereich Experimente damit, ein bisschen abgestuft umzugehen, fachbezogen umzugehen, um eine größere Variabilität zu gestatten.
Es gibt auch, Gerhard Fröhlich beispielsweise von der Uni Linz hat sich mit diesem Thema beschäftigt, schon seit langem beschäftigt, dass sich damit zeigt auf viele Probleme, die mit Peer Review im Rahmen des Peer Review entstanden sind, entstehen. Eine der wichtigen Fragen natürlich auch, Evaluation will gelernt sein. Das haben wir aber alle nicht gelernt. Also das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Sammelpunkt ist ein Projekt, von dem wir ganz am Anfang geredet haben, ist eine Art elektronisches Archiv, wo man auch Preprint sozusagen unterbringt. Das heißt Texte, auch durchaus die sogenannte graue Literatur, also Seminararbeiten, Dissertationen und so weiter. Wie siehst du das Projekt im Moment heute? Wo steht's?
Schwierig. Das gelingt nicht so richtig, die Philosophinnen davon zu überzeugen, dass das in ihrem besten Interesse ist. wenn man Leute anspricht, dann kriegt man dieses und jenes, aber die Wirksamkeit, die das wirklich entfalten kann, hat es noch nicht entfaltet, hängt ein bisschen, muss ich selbstkritisch sagen, auch damit zusammen, dass ich ein bisschen sozusagen mehr Energien einsetzen müsste, um ein Projekt daraus zu machen und dieses Projekt finanzieren zu lassen und damit ein bisschen mehr noch an die Öffentlichkeit zu gehen. Es ist allerdings, und das will ich an der Stelle sagen, und das ist auch mittlerweile in von unabhängigen anderen Experten gesagt und geschrieben worden. Es ist im deutschen Sprachraum das einzige nicht institutionelle Repositorium für Philosophie, in dem man, wenn man die Sachen reingibt, ein Maximum an Verbreitung der Daten garantiert hat, im Unterschied zu Homepages. Mhm. Das ist erfahrungsgemäß eine der größten Schwierigkeiten, die man hat, um Leute dazu zu bringen, da was runterzubringen, die sagen, ich habe es eh auf meiner Homepage. Das ist keine gute Alternative, weil nämlich die Metadaten, die an der Stelle im Sammelpunkt geordnet erfasst und auch für die entsprechenden fachspezifischen Suchmaschinen aufbereitet werden, diese Metadaten verschwinden quasi im Google. Der kleine Punkt, den ich immer mache, ist Gesetz, du heißt Davidson und Davidson, einer der großen Philosophen des vergangenen Jahrhunderts, Gesetz, du heißt Davidson und tust deine Artikel auf deine Homepage, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du wichtiger bist als die Harley Davidson, wenn bei Google gesucht wird, sehr gering. Das heißt, du versinkst in den großen Bereich von gleichtönenden Dingen. Nur wenn du das so aufbereitest, dass die Fachsuchmaschinen das finden können, hast du auch wirklich das Publikum, das du brauchst.
Gut, ich werde das auch zu Herzen nehmen und noch einige Texte mehr auf Sammelpunkt stellen. Herbert Rauchowitz, vielen herzlichen Dank für dieses sehr spannende Gespräch. Vielen Dank auch an Günter Friesinger für die Technik, für die Organisation und für die Musik auch, nicht zuletzt. Ja, diese Sendung ist auch downloadbar auf der Webseite der Philosophischen Audiothek als Audiodatei http://audiothek.philo.at. Einen schönen Tag. Mostly you.